kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Punkt 7.45 Uhr, eigentlich Schulbeginn. Und das in der Ferienzeit. Irgendwie sind wir da ganz verkehrt unterwegs, Mario.
Man kennt sich, man schätzt sich einmal mit einer zeitigen Ausgabe oft. Tino, nehmen wir mitten in der Nacht auf oder irgendwo schnell untertags in der Mittagspause. Heute 7.45 Uhr, aber natürlich voll ausgeschlafen, topfit. Und ich hoffe, du genauso.
Es hat richtige Schulvibes, finde ich. Also wenn ich die anschaue, ist es richtig erste Stunde. Wir starten ja, okay. Mit Deutsch, gleich mal einen Satz bestimmen oder so.
Ja, noch nicht einmal die Haare gemacht, bisschen Hagel fällt, aber ansonsten topfit und in der Ferienzeit muss man ja nicht so unbedingt.
Absolut. Ist ja eine Audiogeschichte und ist ja nichts Visuelles, ne? Das ist der Vorteil am Podcast.
Tino, apropos Podcast, jetzt sind viele auf Urlaub, am Pool lesen sie ihr Buch, das eine, das sie sich so lang vorgenommen haben, und dann kommen eigentlich wir ins Spiel, gell? Also dann kann man sich eigentlich, man kennt sich, man schätzt sich, Folgen gut anhören, deswegen für alle Hörer jetzt, die letzten Folgen sind richtig gut geworden, Andi Weimann zum Beispiel, der jetzt einen neuen Club hat, Manuel Zinsberger haben wir zuletzt gehabt, also gerne, man kennt sich, man schätzt sich, auch im Urlaub genießen und vielleicht auch abonnieren für die Zukunft, das wollte ich unbedingt loswerden, bevor wir halt starten.
Die Badehose zum Hören, ne?
Genau. Die Sonnencreme. Die Sonnencreme am Körper.
Herrlich.
Tino, lass uns zu unserem heutigen Gast kommen. Der braucht wahrscheinlich jetzt auch Urlaub, weil er stressige Phase hinter sich gehabt hat, aber die vor wenigen Stunden erfolgreich beendet hat, diese stressige Phase. Er hat einen Trainer gefunden. Wir begrüßen heute bei uns den Geschäftsführer von Blau-Weiß Linz. Christoph Peschek ist bei uns.
Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo.
Schönen guten Morgen. Und Christoph, du bist auch der Grund, warum wir zwei uns einen Wecker heute stellen haben müssen. Erklär, warum 7.45 Uhr.
Ja, es hat einen relativ pragmatischen Grund. Ich werde heute mit meinen Jungs noch auf Urlaub fliegen. Und da haben wir den Koffer fertig packen müssen und dann noch zum Flughafen und den Flug hoffentlich auch entsprechend erwischen, gilt heute das Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm. So, oder?
Wunderbar. Ich glaub, das ist ja das. Richtig.
Und ich glaube, der Christoph ist der erste Gast, der mit Hemd aufnimmt. Also es ist heute schon ein bisschen eine feinere Geschichte, muss man auch sagen.
Ich habe mir gedacht, man muss ein bisschen in der Funktion bleiben, in der Rolle. Aber hätte ich das gewusst, dass es eher so eine Frühaufsteherpartie, hätte ich auch einen Pyjama anlassen.
Auch im Pyjama, glaubst du, das ist der Pyjama? Aber Tino, ich glaube, wir haben noch nie einen Geschäftsführer hier gehabt, oder?
Nein, ist Podcast. Der erste. Da haben wir uns noch nicht so getraut zu den feinen Herren.
Drum ist das Hemd halt, weißt
du? Sehr gut. Christoph, du hast, wie gesagt, eine stressige Phase hinter dir, die jetzt beendet. Ihr habt in Blau-Weiß Linz einen neuen Trainer präsentiert und du hast bei der Verkündung gesagt, das ist er, mit Jan Mörgerz. Warum ist er's?
Du, wir haben uns sehr intensiv in diesem Prozess natürlich mit der Frage, wer wird der neue Cheftrainer, auseinandergesetzt. Wir haben für uns auch von Anfang an ein paar Parameter definiert. Das eine ist natürlich fachliche Qualifikation, ist ganz klar, aber auch die Identifikation mit unserer Spielidee, die wir in den letzten Jahren bei Blau-Weiß Linz auch sehr gut umgesetzt haben und auf Basis dessen auch der Kader zusammengestellt ist. Auch, dass die deutsche Sprache ein Faktor ist, soziale Kompetenzen, also insbesondere Menschenführung, Kommunikation und letztlich auch die Bereitschaft, mit uns diesen Weg zu gehen. Und wir haben dann, wie hat immer so schön im Fußball, sagt man die Longlist und dann wird sie zur Shortlist und dann haben wir Hearings absolviert. Und als der Mitte und dann bei uns im Hearing war, habe ich eben da eigentlich gleich das Gefühl gehabt, das ist er, das passt. Er steht auch für harte, ehrliche, auch strukturierte Arbeit. Und gerade so ein Arbeiterverein, wie es unsere ist, passt es dann wunderbar.
Wie startet so ein Prozess? Wenn man jetzt weiß, so, meine Herren, wir brauchen jetzt einen neuen Trainer. Wer ruft da wen an? Geht's dann ab ins Büro? Wir brauchen bitte 5 Kaffee und was zum Snacken und jetzt dann.
Gibt's da einen weißen Zettel, der dann befüllt wird? Oder ist schon einer in der Schublade, wo man sagt, da stehen schon 7 Namen drauf?
Ja, ich meine, in der heutigen Zeit ist der weiße Zettel eher am Computer dran und nicht ausgedruckt in der Schublade, aber sprichwörtlich ja. Ich muss aber auch dazu sagen, Wir ticken so, und ich finde, das hat auch was mit Charakter, Loyalität und Werte zu tun, dass solange wir einen Cheftrainer haben, wir ihm voll unterstützen und nicht hinterm Rücken mit irgendwelchen anderen möglichen Kandidaten sprechen. Also ich finde, zum einen macht man das nicht, entspricht halt auch meiner Wertehaltung, und zum anderen, gerade im Fußball Österreich, bleibt das sowas ohnehin nicht geheim. Da kennt ja jeder gefühlt irgendwie jeden. Und dann würde das nur Irritationen auslösen. Das heißt, als dann klar war, dass uns der Gerald verlässt, haben wir natürlich auch immer im Kopf gehabt, so ein Szenario kann passieren, weil er einfach sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat, und hatten schon auch eine Longlist mit verschiedenen Namen drauf. Und die haben wir dann sozusagen zu Rate gezogen. Muss aber auch dazu sagen, wir haben dann zahlreiche zusätzliche Inputs erhalten, wo spannende Namen dann nochmal mit dabei waren, national wie international, haben dann versucht, so gut wie möglich zu recherchieren, Informationen einzuholen, auch Daten mitverwendet, insbesondere wenn es eben um die bisherigen Spiele gegangen ist, also in welchen Ordnungen wurde gespielt, nach welchen Spielprinzipien etc. Ja, und dann verdichtet sich's und man reduziert dann zunehmend und kommt dann eben, also jetzt in unserem Fall, auf einige Namen, mit denen man sich da wirklich persönlich trifft. Aber da muss ich wirklich auch ein großes Lob an unseren Sportdirektor Christoph Vösswetter aussprechen, der unglaublich viel da geleistet hat an Vorgesprächen, an persönlichen Treffen, an Telefonaten. Also bin schon gespannt, was der Handyrechnung dann ausmacht. Ich hoffe, wir haben bei einem so ein Flattery, weil also so war schon, glaube ich, hat nicht noch einmal geklingt.
Christoph, wie viele Namen kriegt man da von außen zugeworfen? Und wie viele seid ihr in dem Prozess, die da mitsprechen bei Blau-Weiß Linz, wenn es um einen neuen Trainer geht?
Naja, also in Summe haben wir dann auf unserer Liste sicher 30 gehabt. Und dann haben wir schon reduziert natürlich, weil man dann eh merkt, okay, das passt vielleicht gar nicht von der Spielidee. Anderen Faktoren haben dann auf 10 reduziert, da dann nochmal im Detail auch recherchiert und Gespräche geführt, eben wie denken ehemalige Spieler und Funktionäre, Betreuerinnen und Betreuer dort, wo man eben über ein entsprechendes Netzwerk verfügt, um auch ein Bild zu bekommen, weil klar, ich meine, das eine sind Interviews, das andere sind dann Präsentationen, die man hört, aber so wirklich, wie dann ein Mensch arbeitet, ist ja dann auch schwer rausfindbar in ein paar Stunden. Ja. Und bei uns war es dann so, dass natürlich der Sportchef da im Lead ist, federführend, ich mit dabei. Bei uns war es dann auch noch der Sportkoordinator, den wir neu in diese Funktion gehoben haben, und auch unsere Scouting-Abteilung.
Wie schaut dann so ein Hearing aus? Wie kann man das vorstellen, wenn dann da mit der Möritz da sitzt oder steht wahrscheinlich und da ein bisschen erklärt seine Spielidee? Was gibt's da für Fragen, die du dann stellst von deiner Seite? Was ist dir da wichtig? Wo willst du Infos kriegen?
Und gibt's die PowerPoint-Präsentation? Das würde mich auch interessieren.
Ah, ja. Auch. Na, wir haben einen Fragenkatalog für uns, der so ein Stück weit Leitfaden für solche Gespräche ist, mit unterschiedlichen Themenblöcken. Also uns war es einmal wichtig, einfach den Menschen auch kennenzulernen. Wie war das bisherige Leben, welche Stationen waren da dabei, was hat jemanden auch geprägt, was sind Highlights, was waren vielleicht auch Lowlights, weil das Leben geht halt nicht nur so steil bergauf, sondern manchmal gibt es auch Zacken oder Rückschläge. Und ich finde auch, da ist ja wichtig, wie geht man damit um, hat man irgendwelche Learnings daraus ziehen können. Also da versuchen wir, oder haben wir versucht, ein Stück weit eben den Menschen und die bisherige Karriere kennenzulernen. Auch welche Personen haben einen vielleicht geprägt, im Guten, vielleicht wie auch im weniger Guten. Dann ging es eben auch darum, stark das Thema Kommunikation und Führung. Dann auch, wie hat der Trainer bisher gespielt, wie sieht der Fußball, welche Spielprinzipien sind ihm wichtig, offensiv wie defensiv. Dann auch die Analyse unseres Clubs, also wie hat er den Verein gesehen, wie hat er uns analysiert, was machen wir gut, wo will er vielleicht Anpassungen vornehmen, und dann eben auch, wie würde eine mögliche Zusammenarbeit ausschauen. Also das war wirklich sehr umfangreich und wir sind pro Kandidat über 3 Stunden zusammengesessen. Also das war jetzt ja nicht nur eine Schmähpartie, wo man vielleicht an der Oberfläche kratzt, sondern da ging es richtig intensiv in die Substanz. Und gerade die Cheftrainerposition ist einer der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Position. Und das ist natürlich wichtig oder absolut von zentraler Bedeutung, dass man das gewissenhaft und sorgsam laufen lässt an derartigen Prozess, um dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Ich möchte euch da wirklich gratulieren. Also mit dem Mitya habt ihr auf alle Fälle, ich kenne ihn ein bisschen auch da vom FAC, haben wir einige Spiele unter ihm angeschaut und gerade menschlich habt ihr sehr, sehr gute Wahl getroffen.
Ja, vielen Dank. Also den Eindruck habe ich auch gewinnen dürfen. Er wird den Mitya noch nicht so wirklich davor gekannt. Und in den Gesprächen, was er dann auch verkörpert, an klarer Struktur, es waren auch die Antworten total präzise. Also du hast eine Antwort oder eine Frage gestellt und da kam dann wirklich auf den Punkt eine klare Antwort. Also es fand ich richtig stark und auch eine sehr gewinnende Art. Und wir wissen, im Fußball geht es natürlich immer um fachliche Qualifikation, aber man darf ja nie unterschätzen, wie viel sich auch im Kopf abspielt. Ich meine, jeder, der selber gekickt hat, und ich glaube, das ist dann auch relativ wurscht auf welchem Niveau, weiß, wie startest rein, auch in ein Spiel, also Selbstvertrauen oder nicht, traust du dich dann auch den Torabschluss machen oder denkst du, puh, momentan spiele ich ihn vielleicht lieber ab, weil es gerade nicht so gut rennt. Also von daher ist auch diese menschliche Komponente und eben der Umgang mit den Spielern ein ganz wichtiger Faktor.
Tino, du als Spieler, wenn so ein neuer Trainer gesucht wird, wie sehr belastet das die Kabine oder wie sehr, gar nicht belasten in dem Fall vielleicht, sondern wie interessiert ist man, wie viel wird gesprochen in der Kabine, wer wird's, wie sind die ersten Tage?
Ja, da wird viel gesprochen. Da wird ganz viel nachgefragt, wer hat was gehört, was hört man von dem Berater, was liest man da und dort, und deswegen ist es schon ein großes Thema.
Und wahrscheinlich auch dieses erste Kennenlernen dann für die Mannschaft, oder? Mit dem Trainer spannend.
Mhm. Genau, wird natürlich viel gefragt, du hast ihn schon gehabt, wie ist er, passt er daher? Deswegen, nein, ist schon, wird schon viel gesprochen in der Kabine.
Spannender Prozess. Du hast was mitgebracht, Tino, wie immer?
Natürlich, unser Freund des Podcasts, Ate Nohio. Christoph, du kennst ihn auch.
Der Nucci.
Der Nucci, genau. Der darf immer eine Frage stellen an die Gäste. Und natürlich zu eurer Situation, hat er natürlich als Konkurrent, würde ich sagen, auch verfolgt, und da hat er eine kleine Frage zu der Thematik.
Ich hätte eine Frage, da hätte ich gleich eine Frage, kurze Frage stellen. Da wollte ich einfach nur fragen.
Atte is asking.
Hallo Christoph, freut mich, dass du dabei bist. Danke auch für deine Zeit. Kann mir vorstellen, dass die letzten 2-3 Wochen sehr stressig waren und auf Trainersuche warst. Ja, dann bleibe ich gleich bei meiner Frage. Wie überraschend kam das für dich, für euch, nachdem ja quasi in den Medienberichten gestanden ist, dass der Wechsel von Gerald Scheiblener zu Grasshoppers Zürich vom Tisch fällt und dann ein paar Tage später war es dann doch irgendwie aktuell und ist eigentlich doch zu Grasshoppers Zürich gewechselt. Vielleicht kannst du uns ja da mitnehmen. Danke, ciao.
Nutsch ist auch ausgeschlafen, das kann man sagen.
Ja, ich meine, danke an den Nutschi für die Frage und freue mich, wenn wir uns auch wiedersehen. Ich finde ihn einen richtig coolen Typen, mag ihn total gern. Ja, konkret zur Frage. Ja, für uns war es dann überraschend, aber ich glaube auch für den Gerald. Also so diese Gerüchte gab es ja immer wieder. Und wer gute Arbeit macht, ist natürlich auch begehrt. Ja? Und Gerald hat die letzten Jahre einen hervorragenden Job gemacht. Allerdings, wie dann die Situation war, ich kann mich erinnern, wir haben dann noch am Donnerstag gemeinsam, ähnlich wie wir heute, eine Videokonferenz gehabt, weil der Gerald gerade auf Urlaub war, mit dem Sportdirektor und ihm, wo wir über verschiedene Themen gesprochen haben, was eben auch Planungen anbelangt etc. Und ja, dann Sonntagabend kam die Info an den Schössi, hat dann Montag früh noch mit dem Gerald telefoniert, um ihn zu fragen, ob die Entscheidung für ihn eine finale ist. Oder wenn wir überzeugen können, dass er bleibt. Aber für ihn war, und das verstehe ich auch natürlich, das Ausland einfach ein großes Ziel, eine spannende Aufgabe, mit Grasshoppers auch ein Traditionsverein. Von daher wünsche ich ihm natürlich alles Gute, freue mich beim unser Wiedersehen. Aber ja, es war dann schon überraschend für uns, eben dann auch, weil es so flott ging.
Wie ungünstig ist auch der Zeitpunkt natürlich? Es war ja quasi mit Trainingsstart. Es ist ja viel blöder geht's ja, viel blöder, aber es ist jetzt natürlich nicht optimal, wenn man denkt, so morgen gehen wir so, neue Saison, große Ziele, ihr wollt es bestätigen und dann ist der Chef weg auf einmal.
Ja, stimmt. Allerdings ist die Frage, gibt es einen guten Zeitpunkt? Umgekehrt hast vielleicht das erste Meisterschaftsspiel und zwei Tage davor gäbe es eine Änderung. Ja, das heißt, die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, ist ohnehin eine schwierige. Klar, der ideale Zeitpunkt, wenn man es auch wünschen würde, ist, dass man mit Ende der Saison es zum Beispiel weiß und dann mit der neuen Saison gleich einen neuen Trainer hat. Aber das Geschäft, und ich darf, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in 12 Jahre im Profifußball Funktionär schon sein, ist aber ein dynamisches. Und da passieren manchmal die Dinge sehr, sehr zügig. Also von daher, ja, aber nicht. Oder wie gesagt, ich glaube einfach, es gibt gar nicht so den idealen Zeitpunkt. Und für uns war aber, wenn man so will, das Positive in der Situation, dass der Vorbereitungsplan fertig war, sowohl von den Trainings wie auch von den Testspielen, das Trainerteam geblieben ist, im Wesentlichen mit dem Andika Leitner, der das super macht, mit dem Daniel Roscher, ein Kicker, also Christoph Egelsherr, unseren Tormann-Trainer, sodass wir Personen im Club haben, die eine sehr, sehr hohe Fachkompetenz haben, die Spielidee auch kennen. Und man das, denke ich, soweit dann ganz gut auch vorübergehend lösen kann.
Und wie emotional war es? Ihr habt ja doch sehr lang und sehr intensiv und erfolgreich zusammengearbeitet.
Ja, natürlich sehr, weil ich schätze Gerald absolut. Und gerade dann die Verabschiedung vor der Mannschaft ist dann eine, die schon sehr bewegend ist in solchen Momenten. Ja, und ich glaube, man hat es dann auch beim Gerald gespürt. Aber ja, so hart es dann halt auch klingt, es muss dann immer weitergehen. Ja, und ich glaube, wichtig ist, und das versuche ich auch immer zu achten, ist in einem Club, dass man eine ordentliche Verabschiedungskultur hat. Das haben wir auch bei unseren Spielern versucht umzusetzen, dass dort, wo wir es wussten, wir es im Stadion verabschiedet haben, dort, wo vielleicht noch etwas offen war, dann auch im Anschluss, mit zumindest einem kleinen symbolischen Präsent, wo man einfach Wertschätzung, Anerkennung und Respekt zum Ausdruck bringt. Ich finde, das ist wichtig, weil dieser Spruch, man sieht sie immer zweimal im Leben, gilt im Fußball sich umso mehr.
Du hast ja schon auch ein Fußballfachwissen. Wie sehr hilft dir das jetzt in deiner Arbeit, in deiner täglichen?
Ich glaube, so ein gewisses Grundverständnis für den Fußball ist schon wichtig. Natürlich muss in einer Clubführung immer klar sein, dass es auch um ökonomische Faktoren geht. Also man kann jetzt ja nicht sagen, das Finanzielle ist uns komplett wurscht, weil ich finde auch da gilt der Grundsatz, das, was man sich ausmacht, muss auf Punkt und Beistrich eingehalten werden. Aber so dieses Grundgespür für den Fußball, für eine Kabine, ich war jetzt selber zwar kein Profi, aber habe dann zumindest auch in der vierthöchsten Liga gespielt, ist, glaube ich, schon wichtig, um ein Gefühl zu haben für Dinge. Ne? Aber gleichzeitig sind wir auch nicht als Experten für EOS, sondern weiß, dass wir mit dem Schössi einen Top-Sportdirektor haben, der das wirklich fantastisch macht. Und mir geht zum Beispiel in der Funktion nicht darum, dass ich dann der bin, der sagt, wie was zu laufen hat, sondern mir ist vor allem wichtig, ein Plausibilitätscheck. Das heißt, ich denke immer, wenn ich es verstehe, warum wir was machen, ist einmal eine gute Voraussetzung, eine Entscheidung zu treffen und dann auch dahinter zu stehen.
Guter Ansatz. Du, zu deinen Fußballwurzeln. Dein Vater war ja auch Fußballtrainer. Mhm. Lustigerweise, mein bester Freund hat ein Jahr unter ihm gespielt, war sowas wie sein spielender Co-Trainer beim VfC 2008, 2009 damals, Horst Peschek. Wie viel hast du von ihm mitnehmen können, auch für deine Aufgaben, die ja dann erst im Profifußball begonnen haben danach?
Ja, ich meine, der Fußball ist ein sehr zentrales Element in unserer ganzen Familie. Auch meine Onkeln, was die väterliche Seite anbelangt, waren alle Fußballer, auch Trainer. Meine Oma zum Beispiel in Wolkersdorf ist immer gestanden, gleich beim Eingang und hat die Tombola verkauft. Mein Opa war Ordner, der ist immer auf und ab gegangen, das ist gar nicht gewusst. Daneben, wo ist der Rasen mehr beansprucht, auf der Wiesen, also am Feld selber oder beim Opa, weil er auf und ab gerannt ist und so mit dabei war. Also insofern, ja, das Thema Fußball hat unsere ganze Familie geprägt, auch wenn sie dann meine Eltern, als ich jung war, getrennt haben, war es dann trotzdem so, dass der Fußball irgendwo allgegenwärtig war. Und heute reden wir viel über die Spiele, weil auch da finde ich es einfach interessant aus der Außensicht, wie er da dann auch Erstspiele gesehen. Ja, weil wir natürlich da voll in diesem Getriebe drinnen sind, auch mit der Emotion und während dem Spiel. Und dann danach noch einen Blick von außen zu kriegen, sich darüber auszutauschen, finde ich schon auch wertvoll. Aber dann wird dein Freund vielleicht auch erzählt haben, die eine oder andere Anekdote und Wuchtel. Er selber, weiß ich nicht, ob er das gesagt hat oder andere, war ja mal der José Mourinho der Wiener Liga.
Also was, an was ich mich erinnern kann, riesen Bayern-München-Fan, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Ja, auch, ja, der haben wir immer taugt, ja.
Guter Freund von Peter Backholt.
Unterscheidet.
Okay. Und guter Freund von Peter Backholt, kann ich mich erinnern. Und ich bin ja jetzt selbst 3 Jahre Trainer gewesen in Breitenfurt und gemeinsam mit ihm, mit meinem besten Freund. Und es war der Trainer, der ihn sicherlich am meisten geprägt hat, also der am klarsten war und wo er sich am meisten abschauen hat können. Also spricht nur positiv über deinen Vater.
Ja, es freut mich. Aber ich glaube auch da, das ist, glaube ich, in unserer Familie auch, weiß ich nicht, kann man gar nicht sagen, ob sowas vererbt ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls auch sehr präsent, dieses harte Arbeiten, auch klar zu sein. Schon natürlich menschlich, aber wir fordern viel von uns. Das ist auch bei mir so, ich fordere extrem viel von mir selbst. Stillstand ist Rückschritt. Es geht immer darum, noch besser zu werden. Was kann man noch besser werden? Das Streben nach Perfektion und dann auch da noch besser zu werden, weil auch die Konkurrenz bleibt nicht stehen. Und wer viel von sich selber fordert und da auch vorangeht, kann auch von seinem Umfeld viel fordern. Das ist zwar jetzt nicht immer angenehm, aber wir reden gerade jetzt im Fußball von Leistungssport. Und insofern geht's darum, dass wir bestmögliche Leistungen abliefern, abrufen und danach streben, noch besser zu werden. Also insofern wird das wahrscheinlich dein Freund auch bestätigen können und das ist bei uns und das ist auch bei mir so.
Wie sieht da aktuell dein Job als Geschäftsführer aus? Also bei einem, sagen wir mal, doch kleineren Club in der Bundesliga, schätze ich mal, hat der Geschäftsführer mehr Aufgaben als bei einem größeren, wo mehrere Menschen auf mehrere Aufgaben verteilt sind. Wie schaut der normale Arbeitstag von Christoph Peschek aus?
Ist eine gute Frage.
Gibt's einen normalen?
Ja, genau. Also im Fußball, das ist ja spannend, stehst du auf aus einem Terminkalender und setzt dafür die bei den Aufgaben entsprechende Prioritäten. Aber ja, ich stehe, weiß ich nicht, um 6:30, 6:45 auf und um 7:30 ist ja schon wieder anders, weil 10 WhatsApp kommen mit irgendwelchen Themen, die auf einmal anstehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so meine Zeit bei Rapid Revue passieren lasse, wie auch bei Blau-Weiß Linz, waren es ähnliche Herausforderungen. Ja. Auch damals bei Rapid, wir hatten ein negatives Eigenkapital, der Umsatz war sehr überschaubar, das Hanapi-Stadion hatte viel emotionalen, aber vor allem auch nostalgischen Flair, teilweise auch musealen Charakter. Das Trainingszentrum war dort, wo ich noch Schülerliga gespielt habe. War jetzt auch mehr Training, weniger Zentrum. Und was notwendig, dass wir viel voranbringen und entwickeln. Ja, wir haben dann das Stadion gebaut, wir haben das Trainingszentrum tatsächlich realisieren können, als ein solches, das den Namen auch verdient. Das positive Eigenkapital aufgebaut, haben den Umsatz auf 50 Millionen gehoben bei uns, wie wir begonnen haben, glaube ich, waren es 22 Millionen. Und sind da, ich glaube, 5-mal Vizemeister geworden. Und das in einer Zeit, wo Red Bull Salzburg wirklich noch extrem dominant war und Doublesieger am laufenden Band und die Corona-Krise auch zu bewältigen. So, und wenn jetzt dann Revue passieren lasse, meinen Start bei Blau-Weiß Linz, dann ging es um ähnliche Themen. Ein neues Stadion, das eröffnet werden musste. Ich glaube, müsste die mal beim Guinness Buch der Rekorde fragen. Wahrscheinlich bin ich der einzig lebende Geschäftsführer, der 2 Stadien eröffnen durfte. Nächstes Allianzstadion bei Rapid und das Hofmann-Personalstadion bei Blau-Weiß Linz. Aber natürlich hat mir diese Erfahrung auch jetzt in der aktuellen Situation geholfen. Und Wachstumsstrategie war bei beiden Clubs auch das Entwickeln einer Corporate Identity, Klarheit, wofür steht der Verein? Ich halt gerade im Fußball ist für da total wichtig, eine Positionierung zu haben. Wer bist du und wer bist du auch nicht? Weil auch die Spieler sollen ja wissen, für welche Werte steht der Verein. Und da ist auch wichtig, passen die Spieler dann auch zu einem? Ja, also ich weiß ja auch, dass ich zum Beispiel als Geschäftsführer nicht zu jedem Verein passe. Ja, ich glaube, man braucht ein Gespür für den Verein, um zu wissen, kann ich mich dort wohlfühlen, kann ich mich dort entfalten. Ja, und insofern, die Herausforderungen und Aufgaben waren durchaus ähnlich. Natürlich waren die Ressourcen andere, aber auch da sowohl bei Rapid sind wir gewachsen wie auch bei Blau-Weiß Linz. Themen im Fußball sind vielfältig, aber klar, am Ende geht es darum, dass du versuchst, die Rahmenbedingungen zu ermöglichen, um bestmögliche sportliche Performance auch zu schaffen, aber trotzdem immer den Fortbestand des Clubs im Auge zu haben und nicht über Waghalsigkeiten zu glauben, kurzfristigen sportlichen Erfolg kaufen zu können, aber das möglicherweise mit der Konsequenz, dass der Club in schwere Turbulenzen kommt.
Ganz laienhaft gefragt, ich habe es mit Rapid ein Stadion gebaut, ich habe es ein Trainingszentrum gebaut quasi. Daran strugglen ja schon einige Vereine, eben den Verein auf die nächste Stufen zu holen, zu modernisieren. Wie kriegt man das hin? Weil das Geld ist ja jetzt in Hütteldorf auch nicht am Baum gewachsen, logischerweise. Das muss ja irgendwo herkommen. Da muss man ja irgendwie kreative Lösungen finden, damit man das dann wirklich in die Umsetzung bringt, auch in der Größe.
Ja, ich glaube auch da, du hast als Fußballverein im Wesentlichen drei Handlungsfelder. Das ist Strategie, Konzept, das ist Infrastruktur und Personal. Und das muss ganzheitlich berücksichtigt werden. Und für uns war klar, wenn wir Rapid weiterentwickeln wollen, dann braucht es eine entsprechende Infrastruktur, um auch wachsen zu können. Das heißt, für uns war natürlich wichtig, auch eine entsprechende Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und da ist ein Konzept, da ist ein Businessplan elementar, an den du selbst glaubst, der natürlich auch mit Zahlen belegt ist und dann auch die Banken überzeugst. Und wir hatten damals bei Rapid ja tatsächlich das Stadion mehrheitlich selbst finanziert. Es gab zwar wohl auch eine Subvention der Stadt Wien, aber der überwiegende Teil war von uns selber aufzustellen und somit auch die Banken zu überzeugen. Und unterm Strich, wenn man sich dann anschaut, das Allianz-Stadion, wo aus meiner Sicht ganz klar auch spürbar ist, die DNA von Rapid, aber auch dann der Zuschauerzahlen, auch des Wachstums im Business-Club und des Sponsoren, hat dann die Möglichkeit geschaffen, dass wir auch das Sportbudget deutlich erhöhen konnten. Weil all diese infrastrukturellen Maßnahmen sind ja nie ein Selbstzweck, sondern dienen eben dazu, die Wahrscheinlichkeit für eine sportlich nachhaltige, gute Performance zu erhöhen. Und insofern ja, war für uns klar, dass es da Maßnahmen braucht. Zunächst mit dem Stadion, um einmal die finanzielle Grundlage zu verbessern, aber dann auch im täglichen Doing für unsere Spieler, was das Trainingszentrum anbelangt.
Du, wenn wir schon bei Rapid sind, das war ja mehr als ein Club für dich. Wie nahe ist dir damals auch diese Trennung gekommen? Ich kann mich an die Pressekonferenz erinnern, wo du unter Tränen zurückgetreten bist und Dinge gesagt hast wie, ich sehe nicht, warum ich verantwortlich sein sollte für eine Niederlage gegen Vaduz. Oder auch, dass du für diesen Job wirklich auch einiges verloren hast, unter anderem auch deine Ehe. Also das war ja schon sehr, sehr zentral in deinem Leben, dieser Job.
Ja, absolut. Diese sprichwörtliche Rapid-Bettwäsche gab es tatsächlich. Ja, also ich habe in der Rapid-Bettwäsche geschlafen, habe als Kind immer schauen müssen, mit Freunden zu organisieren, dass wir zum Spiel dürfen. Eine Zeit lang galt die Regel, ich brauche 2 oder 3 Freunde, glaube ich, um zu den Spielen auch ohne Eltern fahren zu dürfen.
Aber das wird dir ja gelungen sein, oder?
Ja, Gott sei Dank. Also einsam war ich eigentlich eh nie. so im Rückblick auch schön. Und ich habe dann auch Abo gehabt im Block West. Dann danach mit eben dann meiner damaligen Freundin und dann in weiterer Folge auch Ehefrau, jetzt Ex-Frau, haben wir gemeinsam auch Abo gehabt im Stadion. Ja, das heißt, Rapid war schon wesentlicher Bestandteil immer in meinem Leben. Jedes Jahr zu Weihnachten das neue Rapid-Trikot wünschen. Ich habe das dann im Turnunterricht angezogen und wenn ich ein Tor geschossen habe, was gelenklich Gott sei Dank auch passiert ist, bin ich auf die Sprossenwand gekupft und habe so getan, als wäre das der Block West und die Jubel. War zwar ein bisschen schräg, haben nicht alle verstanden, ich glaube auch der Turnprofessor hat sich manchmal gewundert, aber war mir wurscht.
Welchen Namen hast du hinten oben gehabt am Leiberl?
Ja, also mein erster Lieblingsspieler war der Jan Age Fjordtoft. Bin ja einmal auch zum Friseur gegangen und habe gesagt, ich hätte gern die Frisur von ihm. Ist glaube ich nicht geworden, aber mir war es auch wurscht. Und ich kann mich erinnern, er hat einmal einen Torjubel gehabt, den habe ich bei einem Hallenturnier imitiert, das ein bisschen unangenehme war. Ich bin dann gestolpert. Das hat irgendwie für den Effekt ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Mangel ausgelöst oder Mängel. Nein, aber ja, war tatsächlich der Jan. Und was mich sehr gefreut hat, zu meinem 40. Geburtstag hat er mir eine Videobotschaft geschickt.
Ah, schön.
Und ich durfte ihn auch dann ein Stück weit kennenlernen, weil wir damals mit Rapid gegen Molde gespielt haben, haben wir auch telefoniert. Es war halt leider in dieser ganzen Corona-Zeit, da waren wir ja nur im Hotel. Das war eh für alle natürlich mühsam, aber auch so für uns.
Ich glaube, da war ich ja sogar mit. Na, schon. War ich sicher sogar mit, ja.
Mhm. Ja, cool. Und da hat es mir dann sehr gefreut, mit dem Jan auch bei solchen Kontakt treten zu dürfen. Top Mensch, super Fußballer, cooler Schmäh, den auch hat. Ja, also insofern längere Antwort auf eine einfache Frage, aber man sieht schon, dass natürlich dass mein Leben einfach immer wichtiger Faktor war. Ich habe das wirklich mit allem, was ich hatte, an Wissen, an Kompetenz, an Engagement, an Leidenschaft ausgefüllt und auch ausgeübt. Und als dann das jetzt so gelaufen ist, ja, verstehe ich es bis heute nicht, weil ich denke, wenn man einfach unterm Strich schaut, wie oft wir Vizemeister waren, Top-3-Platzierungen hatten, Gruppenphasen, auch über die Gruppenphase hinaus, wir gespielt haben gegen Inter Mailand, Arsenal, London etc., dann glaube ich, dass man, wenn man das einigermaßen objektiv sieht und zurückblickt und weiß, was sportlich an Performance war, wie knapp wir beispielsweise an der Champions League dann gescheitert sind, wenn wir uns erinnern, geht der rein und nicht an die Latte bis drin, und aber gleichzeitig den Verein wirklich auf eine neue Ebene gehoben haben. Also insofern bin ich dankbar und auch demütig für das, dass ich bei Rapid diese Funktion ausüben durfte. Blick auch mit positiven Gefühlen in Summe zurück, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wir viel vorangebracht haben. Aber die Trennung war natürlich total schmerzhaft und hat mich sehr bewegt. Und auch heute, wenn ich eben an diese Situation und auch an die besagte Pressekonferenz denke, ja, löst es natürlich gewisse Emotionen aus.
Wie jetzt da dann, wenn ihr auswärts bei Rapid spielt? Freist du auf kurios. Die Spiele oder denkst du,
cool. <jetzt. lacht> Nein, es ist schon ein seltsames Gefühl. Also gerade die ersten Male waren ja irgendwie, wie soll ich sagen, ja, extrem skurril irgendwie, weil ich kann da im Stadion zu jedem Ort Gefühl der Geschichte erzählen. Ich kann da sagen, wo man wo im Stadion, ich glaube, was war das, ein Opel gefunden worden ist, beim Stadionbau, der auf einmal unten war, bis hin, was wir uns überlegt haben zu den verschiedenen Themen. Ja, und wenn es dann eigentlich in dein Zuhause als Gast kommst, ist seltsam. Aber vielleicht fühlt sich das ein bisschen so an. Ich weiß nicht, wenn man eine langjährige Ehe oder Beziehung hatte, man gemeinsam ein Haus baut, dann dort nimmer ist und einmal zu Gast kommt, ist es vielleicht ein ähnliches Gefühl. Ja. Weiß jetzt nicht, ob der Vergleich passend ist, aber von der Emotion vielleicht ein Stück weit.
Man trifft ja dann alte Freunde und was ich mich frage ist, hat man noch irgendwo so ein Zugehörigkeitsgefühl oder geht das dann verloren?
Sehr gute Frage. Ich meine, das war schon klar, ist, wenn wir mit Blau-Weiß Linz kommen und bei aller Wertschätzung zu Rapid und ich wünsche dem Verein alles Gute, will ich gewinnen. Das ist uns jetzt erfreulicherweise in der letzten Saison öfters gelungen.
Und das tut dann wahrscheinlich auch ein bisschen gut, oder? Irgendwo im Bauchgefühl her, wenn man dann heimfahrt.
Ja, also ich empfinde jetzt keine Schadenfreude oder so, sondern ich freue mich über jeden Sieg. Wenn wir heute Fidschi Gogol spielen, will ich auch gewinnen. Also das ist in mir drin. Wenn wir Sackhüpfen machen, genauso. Hab einmal mit Freunden Bowling gespielt und da ist mir nichts aufgegangen, bin einfach heimgefahren. Also der Ehrgeiz ist groß und der ist auch wurscht, wer der Gegner ist. Ja, muss aber dazu sagen, Spiele gegen die Austria sind bis heute schon noch besondere, die ich auch unbedingt gewinnen will, aber natürlich auch gegen LASK, weil ich natürlich mitbekomme und ja selber weiß, was ein Derby bedeutet. Ja, und die Emotion, und gerade in dieser Geschichte, da mit Blau-Weiß Linz und wie der Verein eigentlich geschluckt worden ist oder eigentlich ausradiert, sich neu gegründet hat und da diese Unbeugsamkeit, wo man immer wieder allen Widrigkeiten zum Trotz aufgestanden ist, schon etwas sehr Besonderes ist. Und das kommt natürlich insbesondere auch bei den Spielen zum Last oder gegen den Last nochmal zum Ausdruck.
Christoph, was ist noch drin mit Blau-Weiß Linz? Was ist deine Vision? Nochmal ein neues Stadion wird es nicht sein wahrscheinlich?
Ja, das wird schwierig. Da sind wir aber sehr happy mit dem, wie wir es jetzt haben. Na, sportlich ganz klar der Klassenhalt, sich als mittelständischer Bundesligist zu etablieren. Also unser Ziel ist schon, dass wir sozusagen vom kleinen Verein zu einem mittelständischen Club werden, im Wissen, dass natürlich die Top-Clubs in Österreich über ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten verfügen, weshalb ich auch glaube, dass die nächste Saison eine sehr intensive wird, weil wenn man sich einfach mal anschaut von den Umsatzgrößen, du hast Red Bull Salzburg, die zumindest in der Saison, wo du den Geschäftsbericht auf der oder die Kennzahlen auf der Bundesliga-Homepage sehen kannst, bei 180 Millionen Umsatz in etwa gelegen sind, dann hast du mit eben Rapid, Sturm, Austria, LASK, doch einige Vereine, die im Regelfall, sage ich so, zwischen 35 bis 50 Millionen Umsatz haben. Ich meine, der WRC wird jetzt spannend natürlich, mit dem Cup-Sieg und den internationalen Spielen, aber du hast dann GRK, Altach, Ried und uns, die so zwischen 10 bis 12 Millionen liegen. Ja, und wenn man es einfach anschaut, die vergangene Saison, wo es ja nach, also sowohl in der Meistergruppe wie auch in der Quali-Gruppe bis zum letzten Spieltag extrem spannend und extrem eng war, dann lässt es für mich schon den Rückschluss zu, dass einfach auch die nächste Saison echte Challenge wird. Ja, und ich finde auch da immer ambitioniert sein und nach Maximum streben, aber auch realistisch die Dinge sehen und daher das klare Ziel Klassenhalt und infrastrukturell auch weiter zu wachsen. Also das Ziel ist, dass wir mit Blau-Weiß Linz in den nächsten Jahren eine Akademie begründen, um auch einen entsprechenden Unterbau zu haben. Das die große Vision oder besonders schönes Gefühl wäre, wenn einmal ein Spieler aus dem Nachwuchs auch für die Kampfmannschaft aufläuft. Ich glaube, das wäre etwas ganz, ganz Besonderes. Da haben wir einfach infrastrukturell im Moment noch Themen, das wissen wir. Aber es gilt auch da der Grundsatz, einen Entwicklungsschritt nach dem nächsten zu setzen und sich nicht selbst zu übertrippeln. Und wir freuen uns auch über das Wachstum. Ich meine, wenn man sich vor Augen führt, der Verein hat in der zweiten Liga 950.000 Zuschauer gehabt. Jetzt stehen wir bei über 5.000. Der Verein hat gehabt 450 Abonnenten. Jetzt haben wir bei 3.200 einen Deckel eingezogen, damit wir auch noch Tageskartenkäufern und Käufer die Möglichkeit geben, bei Spielen dabei zu sein. Wir sind mittlerweile der sechstbeliebteste Club in Österreich. Also das macht uns viel Freude, aber natürlich muss man auch da demütig bleiben und weiter hart arbeiten. Aber perspektivisch wäre auch so ein Thema und auch da, wie gesagt, bleiben wir bodenständig, aber vielleicht gelingt es schon auch auf der Blau-Weiß-Tribüne, also die, die man im TV-Bild sieht, einen zweiten Rang einzuziehen. Ich glaube, das Potenzial des Clubs gibt es her. Wir versuchen neben dem Spiel selbst auch viele Aktivitäten zu setzen, um eben Fanbindung, Fanarbeit, Fangewinnung zu leisten. Ich glaube, es ist eine falsche These zu meinen, nur durch sportlichen Erfolg kommen Fans. Dann hätte Salzburg die letzten Jahre immer ausverkauft sein müssen. Oder anders formuliert, Schalke spielt die schlechteste Saison der Geschichte und ist trotzdem ausverkauft. Das heißt, es geht natürlich um die sportliche Performance, aber auch darüber hinaus. Und an dem arbeiten und tun, glaube ich, da geht schon noch was.
Blau-Weiß eine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren, aber natürlich Stichwort Erwartungshaltung. Glaubst du, kriegt sie das auch mit den Fans hin, dass sie genau das, was du gerade gesagt hast, mitleben?
Ja, wir bemühen uns auch da in der Kommunikation viel zu tun. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, zumindest bei diesem Kern, der schon eben in dieser Daimlerstraße, also an diesem Übergangsort, wo gespielt worden ist, mit dabei war oder davor, die schon die Dinge auch realistisch einordnen können. Eben auch im Wissen der Geschichte des Clubs, die eben mit vielen Herausforderungen verbunden war. Aber klar, der Verein ist enorm und dynamisch gewachsen. Sind jetzt auch viele wieder dabei oder neu dazu gewonnen und gekommen. Und da war jetzt die letzten Jahre natürlich herausragend. Aber es ist halt nicht selbstverständlich und das muss man schon betonen, dass du als Blaues Linz in der Meistergruppe spielst, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine fantastische Momentaufnahme, aber eben nicht die Normalität. So, und deswegen müssen wir das auch betonen, immer wieder, das vorrangige Ziel ist der Klassenhalt. Ohne dabei das Gefühl zu vermitteln, dass wir unambitioniert sind. Im Gegenteil, wir haben natürlich große Ambitionen und jeder Sportler, jede Sportlerin strebt ja immer nach dem Maximum. Ja, aber wenn man die Dinge jetzt einfach ordentlich einordnet und sieht, dann ist einfach das vorrangige Ziel der Klassenhalt, weil um den Club weiterzuentwickeln, musst du in der Bundesliga bleiben.
Mario, abschließend deine Urlaubstipps. Was kannst du mitgeben an den Christoph, dass er gut vorbereitet ist?
Ja, ich würde sagen, vielleicht wirklich in die ein oder andere Folge von uns reinhören. Das tut vielleicht gut am Strand einmal. Muss aber noch eine Frage stellen, eine Abschlussfrage, die ich mir vorbereitet habe, weil ich momentan jeden frage, der jemals ein grünes Leiberl angehabt hat. Marko Arnautović, kommt er nach Österreich, kommt er nicht nach Österreich? Und du mit deinem finanziellen Background-Wissen, ist das, kann man das machen oder ist das irre?
Puh, spannende Frage. Als Typ ist der Marco natürlich oder wäre der Marco eine Bereicherung für die Bundesliga. Wie, Klammer auf, ich generell finde, dass man in der Bundesliga jetzt extrem viele coole Clubs haben und eine super Entwicklung, merkt man auch an die Zuschauerzahlen, Klammer zu. Aber wäre super Bereicherung, hat natürlich enorme Qualität. Denkt man aber, das ist jetzt so ein bisschen, möchte der Balkon-Muppet sein, der da auf einmal gescheiter herredet. Aber so, was man jetzt von außen wahrnimmt, hat er wieder gut verdient mit der Conference League. Und man liest ja auch schon wieder von einem oder anderen potenziellen Transfer. Muss man sich dann anschauen, wo man wirklich finanziell hinkommen muss und was man auch bereit ist, dann zu zahlen. Ich glaube, aber ja, wird spannend zu beobachten sein. Ich selber traue mir keine Prognose abgeben, weil sowohl bei der Wetterprognose wie auch beim Horoskop weiß man, es kommt dann oft anders, als man denkt. Und Glasgow glaube ich auch keine. Aber cool wäre es, gar keine Frage.
Und vor dem Urlaub mein Tipp, Handy weglegen, aber ich glaube, das geht in deiner Funktion nicht.
Ja, es wird schwierig. Also Urlaub ist eigentlich eher so, dass man halt sagen kann, man war eher auf Urlaub. Aber ja, es ist schon einfach in unserem Job, aber es wissen wir auch, und nochmal, es ist ein Privileg, im Profifußball tätig sein zu dürfen. Es gibt 12 Bundesligisten in Österreich. Der eine oder andere fällt für mich schon mal automatisch weg. Also insofern kriegt sich das ja nochmal mehr ein. Und wenn man da tätig sein darf, dann muss man sich auch dessen bewusst sein, dass wo Licht auch Schatten, und da muss man immer den extra Meter gehen. Also diese ständige Verfügbarkeit ändert sich auch im Urlaub nicht. Aber zumindest ein bisschen mehr Rauschen hören und die Sonne und ein bisschen Zeit mit meinen Jungs zu verbringen, das freut mich. Darum ist jetzt auch wichtig, dass wir den Trainerprozess abgeschlossen haben, weil den Urlaub kann ich jetzt eh sagen, den habe ich ja total kurzfristig gebucht, weil ich nicht wusste, wie flott kommen wir voran. Und jetzt kann
danke
ich nicht,
mit, ja.
Ja, top, danke. Aber jetzt könnte ich nicht am Strand liegen, weil wir noch keinen Trainer haben. Das ist auch klar.
Tino, du bist der Urlaubsprofi, hast du noch einen Tipp?
Ich bin kein Urlaubsprofi, aber größter Tipp, immer wieder der größte Tipp, einschmieren nicht vergessen.
Ja, das stimmt.
Ein Podcast, ich nehme das mit.
Vor allem am Anfang gleich, nicht den ersten Tag denken, die erste Stunde heute aus, ohne einschmieren. Das bereut man den ganzen Urlaub.
Ja, die ja, ich nehme auch ein Kapperl sicherheitshalber mit, wegen einem Sonnenstich, nur ich habe irgendwie kein Kapperl-Gesicht. Haubengesicht glaube ich auch nicht. Aber ja, aus Schutz heraus werde ich es mitnehmen. Schauen wir.
Da verbindet uns was am Ende des Podcasts.
Dann schönen Urlaub, Mario, dir einen schönen Tag, trink einmal einen Kaffee, richte die Federn.
Ja, die werden jetzt dann gemacht, ja. Aber Kaffee ist schon da und ich bin auch im Urlaub, nur ich habe die Woche erwischt, wo es nur regnet in Wien.
Sehr schön.
Also vielleicht buchen wir auch noch was und vielleicht geht es auch noch irgendwo schnell hin.
So, ein Platz im Hotelzimmer hätte ich noch frei, wenn es ist, gell?
Ja. Wunderbar, können wir dann weitersprechen. Ich habe eh nicht alle Fragen stellen können.
Das ist schön.
Christoph, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Christoph.
Sehr gern.
Neue Folgen von Man kennt sich. Man schätzt sich, gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.